Guten Morgen an euch alle. Danke, dass ihr uns so herzlich empfangen habt. Ich habe heute bemerkt, wir haben einen Sprechertausch. Der Burkhard ist in Heidenheim. Wir sind hier, also richte ich dann die Heidenheimer Grüße an euch. Und Burkhard wird wahrscheinlich das Gleiche von den Günzburgern in Heidenheim tun. Er dient uns gerne mit dem Wort Gottes. Ich mache das nicht so oft. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie wir uns heute mit diesem Thema anfreunden können, was mich schon lange bewegt, und ich teile einfach mal mit euch die Gedanken. Ihr seid bestimmt auch immer wieder gerne in Buchhandlungen, und was fällt euch da auf, wenn ihr so in die Buchhandlungen reingeht? Es gibt viel Krimis, es gibt viel Belletristik, es gibt Mordskochbücher, also immer mehr. Ich weiß gar nicht, die ganze Welt scheint das Kochen entdeckt zu haben, aber die Gefriertruhen in den Supermärkten werden immer größer, also das weiß ich nicht so, wie das passt. Und wir entdecken auch ein immer größeres Spektrum, auch über Jahre hinweg schon, die Glücksbücher, die Lebensstilbücher, die uns, alles vermitteln möchten, wie wir glücklich werden können, wie wir besser leben können, wie wir den inneren oder den äußeren Frieden finden können. Je nachdem, der Anselm Grün hat eine ganze Litanei an Büchern, wem der ein Begriff ist. Also wir finden unheimlich viel Bücher über, wie wir glücklich werden können. Und haben mir gedacht, wie ist es denn so in der christlichen Nische? Haben wir da auch so Chaka-Bücher, die uns da irgendwie Gott vermitteln möchten, der uns glücklich macht? Und ich bin so ein bisschen ambivalent. Also es gibt tatsächlich auch da ein riesen Spektrum, wie wir glücklich werden können mit Gott, durch Gott, in Gott. Ratgeber, 40 Tage, 10 Tage, 7 Tage. Wir haben lauter Kurse, und dann frage ich mich manchmal, ist es wirklich Gottes Auftrag? Ist es das Dasein eines Christen, glücklich zu sein? Das hat mich beschäftigt. Klar ist und Fakt ist, dass wir alle nach dem Glück suchen. Also wir wünschen uns einen Ort, wo wir ausruhen können, wo wir angenommen sind, wo wir uns von Menschen geliebt fühlen, wo wir Barmherzigkeit, Zärtlichkeit erfahren, wo wir vielleicht auch Gesundheit, beständige Gesundheit haben. Manche verstehen unter Glück Erfolg, Sicherheit. Manche verstehen auch unter Glück möglichst sich schmerzfrei und wonnevoll durchs Leben zu wursteln. Jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung von Glück. Und wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Wir hätten auch gerne eine etwas glückliche Lebensweise. Und da nehmen wir das ein oder andere gerne in unser Leben auf und denken uns, ja, wenn wir schon das Wagnis des Glaubens eingehen, dann sollte uns das ja vielleicht schon nicht irgendwo irgendwann das Glück begegnen, sondern es sollte sich vielleicht schon in dem jetzigen Leben auszahlen. Und ich habe mich gefragt, ob das die Bibel so vermittelt. Gott wird ein bisschen zu einem Daseinserfüller degradiert oder zum Traumerfüller. Manchmal wünscht man sich Gott so als Caterer des Guten oder Gott soll unseren IQ oder unsere Moral heben. Manchmal geht es in die Richtung, Herr, Gott hilft mir bestimmt bei Job- und Partnersuche, alles richtig, aber ist es das, was uns im Glauben tragen wird und soll in Zukunft? Gibt es diesen Gott oder kommt er nur aus einer Fantasie heraus von Kuschelchristen oder von einem gewissen Wohlstandsevangelium, was auch um sich greift, leider? Wohlstandsevangelium ist ein bisschen in den evangelikalen Kreisen so, es geht einem gut, wir haben nicht nur einen Heilsplan von Gott bekommen, sondern auch einen Businessplan. Und wenn wir uns nach dem Businessplan halten, unser Leben entsprechend gestalten, dann müsste ja alles klappen. In der Bibel finden wir so einen Gott nicht. Es gibt Megakirchen, die predigen am liebsten ganz geschmeidiges Evangelium. Am besten ohne einschlägige Bibeltexte, alles, was so ein bisschen flutscht und uns glücklich macht. Aber traurig ist es, dass man gerne diese Glücksbotschaften nimmt, lieber Unwahrheiten hört, lieber was Zuckriges hört, als eine gepfefferte Wahrheit. Liegt vielleicht in der Natur der Menschen. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, entdecken wir, dass es vielleicht ein kindisches Anspruchsdenken ist, die Annahme, dass Gott uns jetzt und hier und sofort glücklich machen soll. und am besten gemäß unserer eigenen Vorstellungen. Die einen haben eine materielle Vorstellung von Glück, die anderen stellen sich Selbstentfaltung und Aufgehobensein in einer fröhlichen Gemeinschaft vor. Aber beide Gruppen haben den Wunsch, die eigenen Lebensentwürfe von Gott absegnen zu lassen. Aber die Bibel leistet dem keinen Vorschub. Es ist vielleicht sogar ein Trugschluss, sich vorzustellen, dass sich Gott nach unseren Lebensvorstellungen richten muss. Auch ein gefährlicher. Im christlichen Glauben geht es doch darum, dass wir uns in die Entwürfe einfügen, die Gott für uns hat und die womöglich nicht besonders spaßig sind. Wenn wir die Bibel mit offenen Augen lesen, erleben wir vom Alten Testament bis ins Neue Testament Lebendiges, Dramatisches, nicht immer Dinge, die glatt laufen. Und nach dem Prinzip Glück sehen wir so vieles nicht in der Bibel. Wenn wir Adam und Eva, da geht es schon los. Der erste Test, den sie bestehen sollen, da fallen sie krachend durch. Wir haben den Sohn Kain, der zum Mörder wird. Dann haben wir Abraham, der keinen Ort gefunden hat, wo er wohnen kann. Der hat ständig um Asyl gebettelt, ist von A nach B gezogen, hat keine Heimat gehabt. Wir würden heute sagen, na der Arme, ob er wirklich von Gott gesegnet ist? Beim Abraham haben wir diese Frage oder diese Hinterfragung nie gehört oder wir lesen sie auch nicht. Wir lesen von Hiob. Wenn wir uns heute Gottes Segen wünschen und sagen, der Segen ist gleich, mir geht's gut, dann komme ich mir manchmal vor wie die Freunde von Hiob, die dann sagen, naja, was hast denn du angestellt, dass es dir nicht gut geht? Hiob hat drunter gelitten und wir lesen aber, dass Hiob sehr wohl von Gott getragen war. Noch inniger, als er selbst am Anfang wusste, aber er hat an ihm festgehalten, an Gott. Und später begegnete er Gott in einer großen Tiefe. Die Erfahrung von großem Leid trotz tiefem Glauben machten auch viele Christen im Neuen Testament. Ganz drastisch ist es in dem Brief Hebräer. Wir können davon ausgehen, dass die Adressaten, nachdem sie den Brief von Paulus bekommen haben, oder wir nehmen an, dass es er ist, es ist nicht ganz klar, wer ihn geschrieben hat, dass die meisten Adressaten hingerichtet wurden. Gott hatte aber für die Hebräer keine schnelle Antwort parat. Wir kriegen das, wenn du das Programm durchziehst, wir haben einen Businessplan, wir halten uns dran. Sondern was hat Gott den Hebräern mitgegeben? Er hat sie ermutigt zur Geduld, er hat sie ermutigt zur Zuversicht, zum Festhalten am Glauben und zum Vertrauen auf Jesus. Gemeinschaft mit Jesus ist kein flottes Joint Venture, sondern ebenso Liebes- wie auch Leidensbeziehung. Gott spiegelt nicht unsere Wünsche, sondern auch sein Reich passt sich nicht in unseren engen Horizont, unsere Zukunftsvorstellungen, sondern sein Weg und seine Weitsicht ist viel größer, als wir nachvollziehen können. Aber mit dieser Feststellung kommt man nicht so in diese Bestsellerlisten in den Buchhandlungen. Da geht es schon eher, wenn du willst, wenn du es möchtest, wenn du das Programm durchziehst, dann hat Gott mit dir was Großes vor. Ich habe da ein bisschen Problem damit, weil gerade jetzt Tausende von Christen auf der Flucht sind. Ihr hört es in den Nachrichten, Syrien, Pakistan. Ich habe ein Buch neulich gelesen über Nordkorea. Da hat ein Journalist beschrieben, wie die Menschen dort leben. Wir wissen, dass es ja in Nordkorea auch Christen gibt. Versteckt, sie können sich nicht offenbaren, aber wir haben Brüder und Schwestern auch in Nordkorea. Wir haben Christen, die fliehen müssen aus Syrien nach Türkei. Ich tue mir manchmal schwer, wenn wir dann sagen, ja, Beruf und Erfolg und wenn wir zu Gott beten, geht es uns gut. Was sagen wir diesen Menschen, die alles verloren haben? Die, wenn sie bei ihnen eine Bibel entdeckt wird in Nordkorea, in Arbeitslager kommen. Und der Journalist hat beschrieben, wenn sie Glück haben, werden sie erschossen. Also es muss furchtbar sein. Und trotzdem halten die Menschen an Jesus fest. Ein Bericht einer syrischen Familie neulich hat mich sehr berührt. Der Reporter hat sie interviewt, die waren in der Türkei. Papa, Mama, zwei Kinder und noch eine Oma. ja, wie sie sich denn ihre Zukunft vorstellen und wie gut es ist, dass sie es doch über die Grenze geschafft haben. Und da waren sie bedeckt und haben gesagt, ja, es ist schwierig. Lebendig geworden sind sie. Und es war ganz interessant, als sie dann so richtig, es war ihnen wichtig, ein Statement gegeben haben, wir lassen uns aber nicht unseren Glauben nehmen. Wir werden weiterhin an Jesus Christus festhalten. Ein fester Glaube. Trotz Leid, ein fester Glaube, auch mit Verlust. Ein fester Glaube an Jesus Christus, kein Glücksstreben, kein Messen an Erfolg, sondern ich halte fest an diesem Jesus und lass mir nicht diesen Glauben nehmen. Hat mich sehr berührt. Dieser Glaube, der aus diesen Tiefen, was an die Hebräer geschrieben wurde, muss ich nochmal holen, diese Zuversicht, haltet fest. Diesen Glauben brauchen wir. Unabhängig von diesen Erfolgsparametern und Maßstäben, die wir in unserer vermeintlichen Welt haben. Wir lesen ja auch in der Bibel, im 2. Korinther habe ich mir einen Text rausgeholt, Kapitel 1, Vers 5, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Warum erzähle ich euch das? Weil ich ein bisschen die Befürchtung habe und die Beobachtung auch habe, dass wir gerne in diesen Glücksmodus hineinrutschen. Evangelium, mit Gott gehen, bedeutet automatisch, dass ich gesünder bin vielleicht als die anderen, dass ich besser lebe als die anderen, dass ich Erfolg habe, vielleicht in Karriere, im Beruf. Wenn wir Gott so beanspruchen, wird dieser Glaube jetzt in der Endzeit nicht halten. Weil wenn so ein starker Wind kommt und wir vielleicht genauso wie die syrische Familie alles verlassen müssen und dann dastehen und wir Gottes Zusagen, Gottes Erlösung an dem messen, wie es uns geht, ist es ein gefährlicher Boden, der uns nicht tragen wird über diese Endzeit hinweg. Und wenn ich an die Urchristen denke, gerade die Hebräer, wo wäre unser Evangelium heute, wenn sie am Erfolg, an ihrem Erfolg, an ihrem Wohlergehen, die Zusagen und Erlösung Gottes gemessen hätten? Dann hätten wir heute wahrscheinlich nicht diese Botschaft, aber Gott hätte auf jeden Fall einen Weg gefunden. Aber sie haben es nicht. Sie sind im Gefängnis gewesen, sie haben gelitten, sie wurden gefoltert, auseinander zerstreut und haben an Jesus festgehalten. Es war für sie eine Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wir brauchen für diese Endzeit, in der wir jetzt leben, einen erwachsenen Glauben, einen resilienten Glauben, einen robusten Glauben. Einen Glauben, der unabhängig ist von diesen Erfolgsstandards der Welt. Wer sich die Erfüllung seiner 0815-Wünsche erhofft, ist ein Glaubensopportunist, den das nächstbeste Lüftchen aus der Bahn werfen wird. Eine Lebenskrise, egal was. Wo wäre das Evangelium, wenn wir uns wirklich von diesem Erfolg, von dieser Tyrannei des Augenblicks immer leiten würden? Zu einem erwachsenen Glauben gehört die Einsicht, dass uns für das Leben auf dieser Welt eben nicht Sicherheit, Macht und Genussbefriedigung versprochen werden. Stattdessen verspricht uns Gott, verspricht uns Jesus Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir Christen haben auch allen Grund zum Glauben. Wir haben auch allen Anlass zu lieben und wir hegen eine berechtigte Hoffnung. Und dieser Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist tragfähig, auch für diese Momente, wo dieser vermeintliche weltliche Erfolg und die Karriere und unser Dasein nicht so rosig aussehen. Jesus sagt ja, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das sich in allen Situationen vergegenwärtigen. Wir können nicht immer sagen, ja, heute geht es mir schlecht, danke lieber Gott. Das wird nicht immer gelingen, aber wir können in diesem Wesenszug, in diesem Charakterzug wachsen und Gott bitten, dass er uns stark macht, das anzunehmen, was manchmal vermeintlich als Karriereknick daherkommt oder als Lebenskrise daherkommt. Nun aber zurück zu der Frage, macht Gott glücklich? Wenn damit die Bereitstellung guter Gefühle durch messbaren Erfolg gemeint ist, dann lautet meine klare Antwort Nein. Es gibt für Christen im Diesseits kein Anrecht auf ein süßes Leben, noch eine Abkürzung. Bevor wir durch Jesu Wiederkunft erlöst werden, müssen wir durch den Tunnel des Lebens. Und der ist manchmal eng, schlecht beleuchtet, hat leider viele Nebengänge, die in die Irre führen können. Verhängnisvoll ist deshalb diese Verkündigung eines Gottes, der zum Dienstleister unserer Bedürfnisse wird. Gott kann schließlich nichts dafür, wenn ich mir keine 5 Passwörter merken kann. Er kann auch nichts dafür, wenn mein Perfektionismus mich in den Burnout treibt. Und Gott kann auch nichts dafür, wenn ich in Mathe oder Geschichte oder weiß, was ich eine 5 geschrieben habe, weil ich keine Lust hatte zu lernen. Es ist in Ordnung, wenn wir Gott in unseren Alltag mit hineinbeziehen. Es ist wunderbar, wenn wir unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen, unsere Freude mit Gott teilen können. Und wir haben jemanden, an den wir uns wenden können, um Schutz und Segen bitten. Zu wem sonst könnten wir gehen, können wir mit Paulus sagen. Wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, steht im Johannes 6. Vor allem aber ist es für mich wichtig, dass wir unsere Leben als Vorbereitung auf die Ewigkeit sehen. Wir sind aufgerufen, unser Leben ewigkeitsrelevanter zu machen, nicht unseren Gott alltagstauglicher. Ewigkeitsrelevanter bedeutet, dass wir im Vertrauen und mit einer tiefen Gelassenheit dem Leben entgegensehen, dem Alltag entgegensehen, bereit sind, Schicksalsschläge, Lebenskrisen, Karriereknicke entgegenzunehmen und zu sagen, das trennt mich nicht von dir, himmlischer Vater. Besser, höher, weiter sind keine Erfolgskategorien für Christen. Stattdessen würde ich sagen, liebevoller, langmütiger, gottergebener. Das Glück dieser Welt ist keins. Deshalb passt der Name nicht wirklich auf das, was Gott uns gibt. Die Bibel spricht nicht von Glück, sie spricht von Heil. Heil geht viel tiefer. Glück klingt daneben fast läppisch. Gott beschenkt uns nicht nur, Gott erlöst uns. Gott macht mehr als nur glücklich, er macht Heil. Er kann heilen, er kann auch diese Lebenskrisen heilen. Die Suche nach einem guten Leben, ob materialistisch oder auch moralisch verstanden, führt in die Sackgasse. Wohlstand, Gesundheit und finanzielle Sicherheit sind keine zuverlässigen Zeichen für die Tiefe meines Glaubens. Macht euch nicht davon abhängig. Die Bibel spricht doch nicht davon. Zum Ziel für die Suche nach Gott, nach seinem Willen und nach seinem Wohlgefallen. Zum Ziel führt, wenn wir trotz widriger Umstände an ihm festhalten. Die Schicksalsschläge der vielen Christen, die gerade leiden unter Verfolgung, die berühren einen sehr. Und ich wünsche mir, dass wir aus unserem Wohlstandschristentum hier, uns geht's gut, an diese Geschwister denken. Und nicht in diese Unsicherheit verfallen zu denken, wenn etwas nicht läuft, wenn ein Gebet nicht sofort erhört wird, wenn vielleicht doch die Arbeitsstelle sich nicht auftut, die man erhofft hat, davon nicht abhängig zu machen, wie Gott zu mir steht. Oder welche Qualität mein Glaube ist. Wir wissen ja von Römer 8, dass wir gewiss sein können, dass uns weder Tod noch Leben, Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges trennen kann von der Liebe Gottes. Das schließt auch unser Leben mit ein, unsere Lebenskrisen mit ein. Nicht Gott entfernt sich von uns, wir lassen ihn manchmal los. Ein fester, tiefer Glaube, ein robuster Glaube, ein Glaube, der unabhängig ist von dem, was wir als Lebenserfolg bemessen und bewerten. Das wünsche ich uns allen, damit wir in dieser Endzeit, die wir jetzt durchleben, nicht weggeweht werden wie so ein Blatt am Baum. Hebräer 10, 35, mit diesem Text möchte ich meine Predigt schließen. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Haltet daran fest, macht euch gegenseitig Mut. Wenn einer in einer tiefen Krise steckt, seid keine Freunde von Hiob, sondern betet, weint, tröstet ihn. Macht diesem Menschen Mut und sagt, Gott hat dich lieb. Oder nehmt den Offenbarungstext, den beziehe ich auch auf Lebenskrisen, so ihr solche seht, erhebt eure Häupter. Amen.